Culture After Work, der Kulturpodcast der Reichs-Engelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Wir leben heute in einem Zeitalter großer globaler Krisen. Nicht nur mit dem Klimawandel und aktuell mit dem Coronavirus haben wir zu kämpfen, sondern auch noch mit dem demokratiegefährdenden Phänomen Fake News. Krisen hat es in der Menschheitsgeschichte schon immer gegeben. Und es ist spannend und aufschlussreich zugleich, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und zu schauen, wie verschiedene Kulturen darauf reagierten. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Culture After Work Podcasts, in dem wir unseren Blick ein paar tausend Jahre zurück ins alte Ägypten schweifen lassen. Mein Name ist Norman Schäfer und ich spreche in der nächsten halben Stunde mit Dr. Gabriele Pieke, der Leiterin der Ägyptensammlung an den Reichs-Engelhorn-Museen, über Epidemien, Fake News und Klimawandel in Bezug auf die faszinierende Hochkultur am Nil. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie, die die Welt nun schon seit Monaten in Atem hält, steigen wir direkt mit Epidemien und Infektionskrankheiten ein. Viren und Bakterien gibt es schon seit mehreren Milliarden Jahren und sie gelten als Motor der Evolution, auch wenn diese wie jetzt zu einer großen Gefahr für die menschliche Zivilisation werden können. Wir kennen die Pestwellen des Mittelalters und der frühen Neuzeit, die Pockenepidemie, die Europäer in Amerika einschleppten, oder die attische Seuche im antiken Athen. Was weiß man von Epidemien im alten Ägypten?
Ja, von meiner Seite erstmal hallo und ich freue mich sehr, heute hier zu sein, ein bisschen was zu Ägypten zu erzählen. Da ist die Sachlage natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben verschiedene Hinweise auf natürlich große Krankheitsausbrüche und es gibt auch altägyptische Begriffe zu Krankheiten, Seuchen, literarische Texte, die darauf verweisen, dass das ganze Land von Seuchen im Griff gehalten wurde, dass überall Tod war und Blut. Aber es ist halt schwer, das genauer mit einer entsprechenden Krankheit zu korrelieren. Die erste historisch ganz gesichert nachweisbare Pandemie ist die sogenannte Justinianische Pest, die 541 nach Christus tatsächlich auch im Nahen Osten und in Ägypten wütete und das über mehrere Jahre und Jahrhunderte fast schon. Davor gibt es noch die sogenannte Antoninische Pest, die ab 166 nach Christus in Ägypten auf alle Fälle nachweisbar ist auch, die man aber heute gar nicht mehr als Pest interpretiert, sondern die moderne Forschung sie eher als eine Pockenerkrankung interpretiert. Und die ist ebenfalls durch römische Historiker gesichert überliefert und wir wissen auch, dass es einen großen Einschnitt in der Bevölkerung von 20-30% gegeben hat. Also kurz und gut, in römischer Zeit haben wir verlässlichere Quellen, wir haben eine historische Beschreibung, die ernst zu nehmen ist und wir haben tatsächlich einen zuverlässigen Hinweis, was genau an Erkrankungen vorgeherrscht hat. Davor gibt es immer wieder Hinweise, wir haben verschiedene Quellen, ich habe gerade schon gesagt, literarische Quellen, es gibt medizinische Papyri, die sprechen von Krankheiten und sozusagen Diagnosen und Anwendungen dagegen. Wir kennen aber auch Korrespondenzen, auch Culture-Korrespondenzen mit dem ägyptischen Hof, die auf Krankheiten verweisen. Also man muss sozusagen die ganzen Indizien so ein bisschen zusammentragen. Natürlich haben wir halt in Ägypten auch den sehr guten Fall, dass wir viele Mumien haben. Und an Mumien kann man natürlich auch sehr gut solche Erkrankungen bis heute nachweisen, so sie überhaupt am Körper Spuren hinterlassen. Ganz gesichert gibt es auf alle Fälle als dauerhafte oder regelmäßige Erkrankung die Tuberkulose, die durch Bakterien ausgelöst ist und zahlreich an Mumien nachgewiesen werden kann.
Seit wann kann man das an Mumien nachweisen und vor allen Dingen wie funktioniert das?
Das geht halt über DNA-Beprobungen. Das ist natürlich in den letzten, sage ich jetzt mal, 20 Jahren deutlich verbessert worden, diese modernen Techniken der Medizin. Vorher gab es im Prinzip nur die morphologische Beschreibung des Körpers, wenn man jetzt Hauterkrankungen nachweisen konnte oder halt auch, was Tuberkulose ja auch hinterlässt, im Prinzip schwere Schäden an den ganzen Organen und am Körper selber. Und das konnte natürlich auch visuell beschrieben werden schon vorher.
Hat man aufgrund von materiellen Quellen auch Rückschlüsse darüber, dass das gravierende Einschnitte auch für die damalige Zivilisation bedeutete?
Also das muss sicherlich so gewesen sein. Wir haben natürlich auch in der ägyptischen Geschichte immer wieder Auf und Abs und die gehen mit verschiedenen Ereignissen einher. Und sicherlich kann man auch von markanten Einschnitten immer wieder sprechen. So wird zum Beispiel die Seuche des Jahres beschrieben, ein immer wiederkehrendes Phänomen am Ende der Überschwemmungszeit, die ja einmal im Jahr stattfand. Da das was mit Wasser zu tun hat, kann man spekulieren, ob das irgendwie Cholera ist oder Malaria, die sicherlich auch nachweisbar ist in Ägypten. Allerdings sich nicht so wie die Tuberkulose dann tatsächlich an den Mumien nachweisen lässt.
Welche Erklärungsmuster herrschten vor? Das ist den Menschen, der menschlichen Kultur ja auch eingeschrieben, dass man natürlich auch auf solche zunächst einmal unerklärbaren Phänomene auch irgendwelche Antworten suchte. Gab es religiöse Veränderungen, gab es religiöse Hilfsmittel, die man zu Rate zog?
Natürlich ist das immer alles verwoben, auch die Medizin mit dem religiösen System. Und es gibt halt auch eine Gottheit, die Sachmet vor allem, das ist eine löwengestaltige oder löwenköpfige Göttin, die sehr gefährlich auch wahrgenommen wird, aber auch als große Schutzperson gegen Krankheiten. Und sie gilt sozusagen auch als eine Göttin, die letztlich die Menschen straft und dann halt Krankheiten sendet. Wir kennen aber auch eine Krankheit, die die Ägypter als die Krankheit der Asiaten beschreiben. Man denkt natürlich an Donald Trump, der auch den China-Virus diagnostiziert hat. Und das ist im Prinzip was Ähnliches. Es sind natürlich die anderen, die die Krankheit dann nach Ägypten bringen. Diese Asiatenkrankheit, die kennen wir aus zwei Papyri, die um 1500 und 1300 vor Christus überliefert sind und eine Schwarzfärbung des Körpers beschreiben und so weiße Flecken. Von daher wurden diese Krankheit tatsächlich dann mit der Beulenpest oder auch mit Lepra interpretiert. Da ist sich die Forschung nicht eins, weil einfach die Beschreibungen zu vage sind, um eine wirkliche Diagnose zu stellen. Aber nachweislich gibt es tatsächlich auch Krankheiten, die halt in Nachbarländern da sind und die dann nach Ägypten eingeschleppt wurden und sicherlich auch im umgekehrten Fall mal passierten.
Von Krankheiten, die aus dem Ausland sozusagen nach Ägypten eingeschleppt wurden, da gibt es auch eine Vermutung in Bezug auf das Hethiterreich. Kannst du dazu was sagen? Im 14. Jahrhundert vor Christus muss das stattgefunden haben.
Genau, das dreht sich immer wieder um die Amarna-Zeit, die ja sowieso historisch eine sehr bedeutende Epoche ist, weil durch den Pharao Echnaton versucht wurde, die Religion maßgeblich zu verändern. Man gründet im Prinzip eine neue Hauptstadt, die Amarna heißt und sozusagen dann den Namen der Epoche bildet. Und in dieser Zeit kann man zum einen nachweisen, dass in Amarna selber relativ viele Menschen, sehr junge Menschen bestattet sind. Und diese, also Massenbestattung ist jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber diese häufigen Bestattungen junger Menschen wurden zum Teil von Kollegen auch interpretiert als ein Indiz für eine Art Epidemie, die sozusagen von den Hethitern eingeschleppt wurde. Andere Kollegen haben das eher als interpretiert, dass einfach eine hohe Arbeitsbelastung da war. Man hat ja mit mehr oder weniger aus dem Boden große Baumassen geschaffen und das führt natürlich zu einer hohen Belastung der Menschen und die sind dann anfälliger, kränker. Wahrscheinlich waren sie auch nahrungsmäßig nicht gut versorgt. Also das ist beileibe nicht geklärt, woran diese Menschen gestorben sind. Interessanterweise kennen wir aber tatsächlich auch aus Keilschrifttexten Belege, dass in genau der Zeit in dem Reich der Hethiter, so 1320 vor Christus, jahrelang tatsächlich eine Epidemie wütete. Und es gibt eben Keilschriftkorrespondenz zwischen dem Hof von Amarna und dem König von Zypern, der im Prinzip schreibt, dass er den Kupferlieferungen nicht nachkommen kann, weil diese Seuche bei ihm herrscht, ist auch sein Sohn daran verstorben und diese Krankheit wird dann als Nergal bezeichnet, das ist der Name. Aber auch hier ist eine Identifizierung völlig offen und wir müssen im Prinzip so ein bisschen auch vorsichtig sein mit der Interpretation. Das sind halt sehr, sehr wenige Quellen, die man sozusagen so zusammenpuzzeln muss.
Nun gehen wir oder nehmen wir eigentlich für unsere heutige Zeit an, dass die internationalen Verflechtungen so stark sind, wie natürlich nie zuvor. Die Touristenströme sind immens. Das heißt, Viren haben heute ganz andere Möglichkeiten, sich zu verbreiten. Wobei das in der damaligen Zeit ja auch schon sehr starke Handelsnetzwerke gab. Es gab Konzentrationen in Metropolen. Wie sah die damalige Welt aus und was begünstigte quasi in solchen Hochkulturen auch die Verbreitung von solchen Pandemien?
Epidemien.
Wir haben ja im Prinzip ab dem 4. Jahrtausend vor Christus schon enge Handelsbeziehungen in den palästinensischen Raum und einen Güteraustausch, der ganz essentiell war auch letztlich für das Wohlfunktionieren von den Ländern, sowohl in Ägypten wie halt in den Nachbarstaaten. Aber das ist natürlich schwierig jetzt im Prinzip, das halt dann auch mit so Krankheitsbildern immer zu korrelieren. Aber es gibt auf alle Fälle einen ganz, ganz regen Austausch, Handelsbeziehungen eben in den palästinensisch vorderasiatischen Raum, aber auch in den nach Süden, das Horn von Afrika, nach Eritrea, um dort halt Luxusprodukte zu beschaffen. Das war halt ganz, ganz etabliert und man hat halt immer wieder Handelsmissionen ausgeschickt, um entsprechende Güter, ob das jetzt Holz ist, das kostbare Zedernholz, Öle, Weihrauch, Straußenfedern, was auch immer, zu besorgen.
Weiß man von irgendwelchen Vorkehrungen, Quarantänemaßnahmen etc., hat sich irgendwas niedergeschlagen, um quasi solchen Verbreitungen auch vorzubeugen? Oder was waren gab es Vermutungen, was die Auslöser solcher, die Überträger solcher Krankheiten, Infektionskrankheiten waren?
Also soweit ich das weiß, kennen wir dazu keine Quellen. Wir haben ja sehr zahlreiche medizinische Papyri. Das ist ja schon was sehr Besonderes, dass man halt einfach auch so in der Medizin eine Diagnostik gemacht hat, dann eine Anwendungstheorie, wie gehen wir gegen Krankheiten vor. Aber wie jetzt im Prinzip so ein Staatsapparat reagiert, wenn jetzt eine Seuche oder eine große Krankheitswelle über das Land hereinbricht, da haben wir überhaupt keine Quellen. Das liegt halt natürlich daran, dass in Ägypten einfach auch die uns überlieferten Kontexte in der Regel religiös motivierte Kontexte sind. Das heißt, es sind Texte aus dem Totenkult oder aus dem Tempelbereich. Und wir haben halt nur in einzelnen Städten, wie jetzt vor allem in Amarna, tatsächlich auch einen besseren Einblick in so Alltagsgeschehnisse. Und da fehlen im Prinzip solche größeren administrativen Texte, die so solche Phänomene beschreiben.
Bleiben wir beim Krisenhaften, schwenken aber jetzt mal um auf ein anderes virales Thema, das tatsächlich auf ganz andere Art und Weise besorgniserregend ist. In der heutigen Zeit das Thema Fake News. Fake News sind keine Erfindung unserer Zeit. Sie gab es eigentlich schon immer, wenngleich es nie einfacher war als heute, falsche Informationen so schnell in Umlauf zu bringen und so viele Leute zu erreichen. Wie sieht es mit dem Thema Fake News und Propaganda im alten Ägypten aus?
Ich meine, Ägypten ist natürlich so ein Paradebeispiel von etablierter Fake News, kann man sagen, weil natürlich der König immer versucht, sich als glorreicher Held zu stilisieren und auch in sein Land zu kommunizieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, monumentale Bildzyklen auf Tempeln oder auch Texte, die das natürlich in Lob preisen. Und das ist halt was ganz, ganz Etabliertes, sicherlich in vielen antiken Hochkulturen. Und ein sehr gutes Paradebeispiel dafür ist vor allem natürlich die Kadesch-Schlacht, die vielleicht der ein oder andere kennt. Das ist ein tatsächlich historisches Ereignis im 5. Regierungsjahr von Ramses dem Großen, sicherlich einer der namhaftesten Herrscher. Und die kann man historisch genau verorten auf das Jahr 1274 vor Christus. Und da kämpft die ägyptische Armee gegen den hethitischen König Mutwatali II., also gegen die Hethiter, in Kadesh, das ist im heutigen Syrien. Und das ist halt ein Bericht, der in Ägypten immer als siegreiches Phänomen beschrieben wird, wobei wir halt tatsächlich auch die gegenseitigen Schilderungen haben in babylonischen Keilschrifttexten und die lassen halt andere Schlüsse zu, sodass dann im Prinzip dieser Kriegszug beileibe überhaupt nicht so siegreich war, sondern eigentlich Ramses II. Mit seinem engsten Soldaten tatsächlich eingekesselt war und dann durch so ein, wie er das natürlich schreibt, durch eine göttliche Fügung befreit werden konnte. Aber eigentlich ägyptische Heer musste sich tatsächlich kontrolliert zurückziehen, weil es keine Chance gab, das hethitische Heer zu besiegen.
Aber also ein klassischer Fall von Fake News, den wir tatsächlich auch heute beobachten können. Die Fakten werden so zurechtgebogen, dass die eigene Position gestärkt wird, können wir aktuell auch bei unserem Präsidenten Donald Trump beobachten, bei anderen Rechtspopulisten auch. Der stilisiert sich im aktuellen Wahlkampf als Rocky Balboa, wo in einer Fotomontage sein Kopf auf den Körper von diesem Filmboxer gesetzt wurde. Das hätte den, das ist eigentlich ganz im Stile pharaonischer Darstellung.
Das ist wunderbar im Stile von pharaonischer Darstellung. Der König ist der siegreiche Held, der immer sein Land zum Besten regiert, der immer alle Kriege gewinnt, gegen wen auch immer. Und das ist halt tatsächlich Propaganda vom Feinsten, die fest etabliert war im ägyptischen Staatsapparat. Und man kennt das eigentlich kaum, dass es eine kritische Bemerkung zu einem Art Versagen gibt der Herrscher, des Herrschers. Also wir kennen ja sogar historisch bezeugte Streiks, die einen Unmut der Bevölkerung zum Ausdruck bringen, aber letztlich der König ist trotzdem immer der siegreiche, tolle Held.
Gut, der König in alten Ägypten ist vermutlich auch derjenige, der alle Medien auch steuert, und die Medien waren vermutlich auch Staatsmedien im wahrsten und reinsten Sinne.
Es gibt natürlich nicht so einen Informationsfluss, wie wir das heute kennen. Im Prinzip hat ja dann auch oral wahrscheinlich Sachen tatsächlich dann erstmal weitergeschickt oder per Boten und Brief ins Land getragen. Und wir stellen zum Beispiel auch bei uns ein ganz schönes Beispiel davon aus, einen sogenannten Gedenkskarabäus von Amenhotep III. Das ist so 1380 vor Christus, 1350 vor Christus, ein sehr lang regierender Herrscher, der größte Bauherr ist, und nichtsdestotrotz hat er es immer noch für nötig erachtet, tatsächlich auch im Prinzip Stories ins Land zu schicken. Und den großen Skarabäus, den wir ausstellen, der ist so 11 cm groß, und auf der Rückseite trägt er einen Text, der über die Löwenjagd des Königs berichtet, und da behauptet Amenophis III., dass er 102 Löwen getötet hätte. Und das ist natürlich total abstrus als Information. Wo sollen all die Tiere herkommen und wie soll er sie töten? Also ein Bedürfnis letztlich der Selbstdarstellung, was eben tatsächlich auch an moderne Herrscher denken lässt, die sich tatsächlich in so einem Jagd-Image generieren und als grüßen, starken, siegreichen Held.
Also ganz klassische Bilder, die Männlichkeit und Stärke und Macht nach außen tragen sollten. Das Problem Fake News, was wir aktuell auch in Deutschland spüren, unterscheidet sich davon natürlich insofern, dass in unserem Fall es eher darauf gesetzt wird, die Demokratien zu zersetzen, die Gesellschaft zu spalten, dass der politische Diskurs verschoben werden soll. Das ist quasi in den damaligen Gesellschaften natürlich so nicht möglich, wie du auch angedeutet hattest, weil eben diese mediale Vielfalt überhaupt nicht da war und überhaupt gar keine Kritik zugelassen wurde. Gehen wir jetzt nochmal auf auch aktuelle Fake News ein, die wiederum auf das alte Ägypten Bezug nehmen. Da gibt es eine ganz abstruse Idee oder Theorie, die auch wieder die es schon lange gibt, die jetzt aber gerade wieder von Elon Musk befeuert wurde, und er hat einen Tweet auf Twitter eben abgesetzt, wonach die Pyramiden von Aliens erbaut wurden. Unglaublicherweise, und das ist auch eben das Problem von Fake News, wurde dieser Tweet 80.000 Mal geliked und 500.000 Mal geteilt. Das zeigt die problematische Wucht von Fake News. Wenngleich das auch ein vermeintlich harmloses Thema ist, so gibt es wiederum eben jenen Verschwörungsmythikern Auftrieb und verstärkt so diesen Teufelskreis auch in Bezug auf Fake News. Was kannst du als Ägyptologin und Wissenschaftlerin dieser Theorie entgegnen?
Das ist tatsächlich ja keine neue Theorie. Erik von Däniken hat das ja auch schon vor Jahrzehnten beschrieben. Es kommen immer wieder absurde Theorien um die Pyramiden auf, was auch bezeugt, dass sie halt einfach sehr eindrucksvoll sind. Aber wir wissen natürlich auch von der Architektur, von den Funden innerhalb Pyramiden etc., dass tatsächlich gar kein Zweifel daran herrscht, dass es sich um ein Bauwerk handelt, das der königlichen Bestattung dient und ja auch eine historische Genese hat. Die fallen ja tatsächlich nicht vom Himmel, sondern entwickeln sich aus so Flachbauten, den sogenannten Mastabas, hin zu Stufenpyramiden, und irgendwann kommt man halt zur klassischen Pyramide. Und die von Cheops ist natürlich besonders eindrucksvoll und nicht zu Unrecht hat sich auch als eine Art Weltwunder beschrieben, weil sie bis heute unglaubliche Ausstrahlungskraft hat. Aber wenn man da hineingeht, wird man auch den Sarkophag bis heute darin sehen. Und wir haben ja auch vor wenigen Jahren, hat ein französischer Kollege einen ganz spektakulären Fund gemacht, einen Papyrus, das ist das Logbuch eines Kapitäns unter Cheops ist. und tatsächlich ganz genau beschreibt, an welchen Tagen er wie viele Steine zur Baustelle gefahren hat und wie groß die Fracht war, wie regelmäßig er dahin segelt. Und das ist super toll, weil wir tatsächlich jetzt genau ausrechnen können, wie viele Jahre hat das gedauert, wie ist so eine Baustelle überhaupt vorangegangen und so. Also da gibt es viele, viele Quellen. Es gibt ja auch andere Pyramiden, die im Prinzip tatsächlich auch noch Mumien beherbergen. Also von daher wundert man sich tatsächlich, dass solche absurden Mitteilungen immer noch auf fruchtbaren Boden fallen. Wobei sie vielleicht eigentlich auch eher einfach als so absurd wahrgenommen werden, dass sie dann geteilt werden.
Die Ägypter sind zumindest natürlich ziemlich erschrocken über diese neuerliche Befeuerung dieser Theorie. Also es ist quasi eine gewisse Kontinuität in den Baustilen, an der man eindeutig ablesen kann, dass es auch schon Vorstufen von den großen Pyramiden gab. Es sind die Wege, die die Materialien nehmen mussten, die Steinbrüche sind bekannt, die Sarkophage hattest du angesprochen, und in den Sarkophagen hat man wahrscheinlich auch keine Aliens gefunden, sondern auch Mumien, die wahrscheinlich auch zur Genüge untersucht wurden.
Also Mumienreste muss man eher sagen, also weil in der Zeit hat man noch nicht so richtig toll mumifiziert, sodass es einzelne Knochen sind. Und also bei Cheops gab es meines Wissens auch keine Mumienfunde, weil diese Pyramiden tatsächlich schon auch in der Antike geplündert wurden. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass tatsächlich nach dem sogenannten Alten Reich, das ist eben diese große Epoche, ein massiver Umbruch stattfindet und eine totale Auflösung des Zentralstaates. Und da tatsächlich natürlich reiche Denkmäler und dazu gehörte halt das Königsgrab geplündert wurden von der verarmten Bevölkerung, die irgendwie wahrscheinlich was zu essen und zu trinken wollte und deswegen tatsächlich auch das Königsgrab dann attackierte.
Okay, also mehr müssen wir gar nicht mehr drüber verlieren. Ich glaube, Elon Musk hat mittlerweile auch schon eingelenkt. Es wäre ihm anzuraten, auch in seiner Stellung, die er gerne haben würde in der Welt. Ja, den Anblick der monumentalen Pyramiden, die sich aus dem Wüstensand erheben, haben wir alle vor Augen, aber waren diese schon immer von Wüstensand umgeben? Das ist eine Frage, zu der wir auch jetzt kommen, nämlich zu einem Thema, das es auch schon immer gab und Kulturen auch immer schon vor große Herausforderungen stellte. Dem Klimawandel. Dazu möchte ich allerdings noch einschieben, dass der aktuelle Klimawandel in globalem Maßstab tatsächlich eine ganz andere Qualität hat wie in vergangenen Zeiten. Noch nie haben sich in den letzten 65 Millionen Jahren die globalen Temperaturen so schnell erhöht wie jetzt. Aber gut, gehen wir nun ein paar Jahrtausende wiederum zurück ins alte Ägypten. Es gab eben am Ende jenes alten Reiches, in dem auch diese großen Pyramiden entstanden sind, eine einschneidende Krise. Um was handelte es sich genau?
Also es gab tatsächlich in Ägypten auch einen sehr markanten Klimawandel, der sich halt auf die gesamte Region bezogen hat. Und das ist nach neuestem Forschungsstand tatsächlich auch mit Schuld an dem Zusammenbruch des alten Reiches. Es folgt halt die sogenannte Zwischenzeit, wie wir das komischerweise benennen, also eine Zeit des kulturellen Vakuums, also ab circa 2150 vor Christus. Und in der älteren Forschung wusste man das eigentlich nicht so wirklich zu interpretieren, warum da einfach ein wohl funktionierender Staat so im Prinzip im Kollaps begriffen ist und man halt einen zusehenden Zusammenbruch der Wirtschaft, der Struktur des Landes, der sozialen und politischen Gegebenheiten nachweisen konnte. Und erst in jüngerer Zeit, so in den letzten 10 Jahren, hat sich das alles sehr, sehr auf sichere Füße gestellt, dass tatsächlich ein großer Klimawandel stattgefunden hat in dieser Region und man eigentlich gut nachweisen kann mittlerweile, dass in der Zeit des Alten Reiches in Ägypten gar keine Wüstenlandschaft war, so wie wir sie heute kennen, sondern tatsächlich eine Steppenlandschaft, so vergleichbar mit Tansania und Kenia. Und das heißt natürlich, dass zeitenweise tatsächlich das Land auch in weiten Teilen mit Pflanzen bewachsen war und dass rings um die Pyramiden tatsächlich auch zumindest Buschwerk oder Pflanzen vorhanden waren in einzelnen Wochen und Monaten des Jahres. Und das ist natürlich schon irgendwie ganz interessant, weil wir uns das nicht so richtig vorstellen können, aber viele Indizien passen da halt ganz gut dahin. Und unter anderem haben wir halt auch insbesondere in den Gräbern dieser Zeit viele Darstellungen von der sogenannten, was wir als Wüstenjagd bezeichnen, aber in der Wüste gibt es halt Steppentiere, die klassischen Gazellen, die wir heute noch kennen aus dem südlicheren Afrika, wir kennen Löwen etc. in diesen Darstellungen und man hat sich halt immer gewundert, diese Tiere passen ja eigentlich gar nicht in das heutige Klima dieser Zeit. Und letztlich kann man das dadurch halt jetzt sehr gut erklären, dass durch den Klimawandel tatsächlich ursprünglich eine Steppenlandschaft war, in der diese die großen Pyramiden zumindest geschaffen wurden. Und danach es über einen gewissen Zeitraum tatsächlich zu einer Verwüstung kommt, zu einem Wüstenklima kommt und tatsächlich dadurch das Land maßgeblich austrocknet und es zu einem kompletten Wechsel der Fauna und Flora kommt. Und eine Gesellschaft kann sich natürlich nicht so schnell adaptieren und das führt zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch und zu massiven sozialen und politischen Umwälzungen.
Inwiefern ist das feststellbar? Also gab es hier auch wiederum einen Rückgang der materiellen Kultur?
Es gibt einen kompletten, nahezu kompletten Rückgang der materiellen Kultur. Man hat ja vorher große Siedlungen, man hat die unglaublich reichen Nekropolen mit massiven Bauvorhaben, wie wir sie gerade schon angesprochen haben, ob das die Pyramiden sind, aber auch hunderte von Gräbern von nichtköniglichen Personen, sehr großen Gräbern, Statuen, Luxusgüter. Das ist wirklich in großer Anzahl vorhanden und das ist sehr überraschend erstmal, wenn man dann denkt, warum kollabiert so ein System, was ja eigentlich auf soliden Füßen steht. Wie wir wissen, Ägypten ist eine Kultur, die gibt es für 3.500 Jahre, weil sie durch den Nil eine Grundversorgung hat. Da gibt es halt eine gesicherte Nahrungsversorgung, die durch das Wasser des Nils geleistet werden konnte. Und das ist erstmal überraschend, dass so ein kompletter Kulturkollaps passiert. Und wenn man jetzt dann tatsächlich nachweisen kann durch Pollenanalysen, durch Kernbohrungen in Ägypten, aber auch durch Funde von zoologischen Funden oder eben auch durch diese materielle Kultur, die sich überliefert hat, dann passt das alles sehr, sehr gut zusammen. Und man findet in dieser Zwischenzeit tatsächlich nur ganz sporadisch kleinste Gräber, kleine Skarabäen und wirklich handverlesenste Funde, ein bisschen Keramik natürlich, aber das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem Reichtum, der vorher geherrscht hat.
Also es ist quasi eine ganze Indizienkette, die mittlerweile dazu führt. Bei den Kernbohrungen, Sedimentbohrungen, was wird da gemacht? Da wird quasi in die Erde gebohrt und dann sieht man genau, wo Pollenschichten sind. Kann man das auch vielleicht am Niveau des Nils bemessen, der wahrscheinlich auch weniger Wasser geführt hat und generell Häuser, die wahrscheinlich auch am Nil zugegen waren?
Also geophysikalische Untersuchungen sind ja mittlerweile ganz etabliert in der Archäologie und sehr, sehr wichtig, um die Rekonstruktion von klimatischen Verhältnissen, aber auch Flussläufen zu rekonstruieren. Das ist natürlich für Ägypten auch permanent mittlerweile Teil der Archäologie und sehr, sehr wichtig, sodass wir relativ genau sagen können, wie sich der Flusslauf ein bisschen verändert und in welchen Zeiten er wo gelegen hat. Und man kann natürlich eben durch solche Kernbohrungen sehr schön auch eben nachweisen, wenn man jetzt in diesen heutigen Wüstenarealen tatsächlich in unteren Schichten Pollen findet und Nachweise von Baumbewuchs, von Sträuchern etc., dann ist das natürlich ein ganz klares Indiz dafür, dass die dort mal gestanden haben. Und man kann das zumindest für einzelne Nekropolen tatsächlich sehr, sehr gut nachweisen.
Jetzt haben wir diese Zwischenzeit des kulturellen Niedergangs und danach blüht das Reich wieder auf mit dem Mittleren Reich. Gab es irgendwelche Lehren, die man aus dieser Zeit gezogen hat? Weil dieses Klima war ja dann dauerhaft arider. Das ist ja quasi so vermutlich auch das, was wir bis heute in Ägypten vorherrschen haben. Sprich, gab es Innovationen in der technischen Entwicklung? Kann man das in irgendeiner Form an den Siedlungen und Gebäuden bemessen?
Also man weiß halt, dass in dem nachfolgenden Mittleren Reich tatsächlich so eine Art Wasserwirtschaft sehr bedeutend wird. Die Herrscher der 12. Dynastie, die etablieren dann tatsächlich so einen großen Kanal, der bis heute existiert. Das führt dazu, dass diese ganze Region, die sogenannte Oase Fayum, eine landwirtschaftlich nutzbare Fläche wird, dass man dort Felder anlegen kann. Dort ist bis heute im Prinzip tatsächlich Landwirtschaft möglich. Und das ist vielleicht dadurch zu erklären, dass es auch notwendig war, größere landwirtschaftliche Flächen sich zu erschließen. Und das Mittlere Reich hat tatsächlich auch einen ganz besonderen Fokus in diesem Areal, weil dort dann die neue Hauptstadt liegt. Es gibt zahlreiche Pyramiden, dann der Herrscher der 12. Dynastie in dieser Region. Und man sieht halt, dass das offenbar von Bedeutung war. Aber wir haben auch tatsächlich literarische Texte aus diesem Mittleren Reich, die das beschreiben, den kulturellen Niedergang, die irgendwie das reflektieren im Nachgang, diesen kulturellen Zusammenbruch, das Plündern der Gräber, ja, die auch die Austrocknung von einzelnen Regionen. Also das ist schon was man zumindest reflektiert. Einen technologischen Wandel kann man jetzt nicht direkt mit dieser Klimaveränderung nachweisen, aber dann wird natürlich auf alle Fälle auch Bronze als Standardlegierung sozusagen genutzt, aber das ist sicherlich nicht mit dem Klima zu vereinen, sondern eher eine technologische Innovation, die sich in der gesamten Region niederschlägt.
Ja, vielen Dank an dich für dieses tolle und spannende Gespräch. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Ja, die Vergangenheit hat nach Krisen und Katastrophen immer wieder gezeigt, welche Fähigkeiten der Mensch zur sozialen, wirtschaftlichen und auch kulturellen Anpassung besitzt und dass in Krisen auch immer Chancen zur langfristigen Weiterentwicklung von Gesellschaft und Kultur liegen. Im Unterschied zu damals können wir heute jedoch viel schneller, zielgerichteter und vernetzter auf Krisen reagieren. Und Corona hat gezeigt, dass uns umfassende Maßnahmen und solidarisches Handeln vor dramatischen Situationen schützen können. Bleibt zu hoffen, dass wir Menschen das auch beim Klimawandel hinbekommen, denn das ist zweifellos die größte globale Herausforderung derzeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder reinhören. Wir werden 2020 noch zwei weitere Culture After Work Podcasts produzieren. Dabei geht es zum einen um ein spezielles archäologisches Thema für Mannheim und zum anderen um die Pest in Mannheim des 17. Jahrhunderts sowie internationale Hightech-Forschung zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Machen Sie es gut, bleiben Sie dran. Bis dann. Tschüss.
Culture After Work. Der Kulturpodcast der Reichs-Engelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Alle weiteren digitalen Angebote der Reichs-Engelhorn-Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.